Hallo liebe Gäste, willkommen auf dem Flug 444 List. Heute an der Tagesordnung ist 2018 Part 1 und genießt die Aussicht. Schönen Flug, wir stürzen nicht ab. Tschüss!
Hallo und herzlich willkommen zu 4 List. An meiner Seite heute Hase,
Arthur.
Gute Laune.
Oh, können wir uns auch einmal irgendwie vernünftig vorstellen?
Definitiv nicht.
Geht nicht. Hallo,
mein Name ist Stefan Hase, bin 32 Jahre alt.
Habe vorher gute Laune.
Rechts gute Laune, links gute Laune. Ihr geht mir auf den Sack jetzt schon.
Wir haben zu viel die Sauerstoff hier im Raum.
Und ich bin der Johnny, hallo. Habt ihr Lust auf das Spiel jetzt 2018?
Ja.
Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher nach dem Anfang.
Es ist immer wieder eine Freude, mit euch zusammenzusitzen, Jungs. Ich freue mich sehr auf das Spielejahr 2018, denn für die Leute, die es noch nicht wissen, Johnny bereitet meistens die Spielejahre vor, natürlich mit Hilfe von euch, weil wir müssen ja wissen, worüber wir so sprechen. Aber ich weiß ja sehr oft schon, worum es effektiv wirklich geht. Und es wird eine coole Folge. Ich bin mir sehr, sehr sicher, es gibt viele Sachen zu besprechen. Als allererstes, was wir immer gerne machen, ist reinstarten und gucken, was war denn so der Zeitgeist in 2018? Was waren so die...
Ich dachte, was haben wir verdient?
Verdient? Letzte Woche über den Podcast?
Steady und so, ja.
Ja, 4.
4 List.
4 Abmahnungen.
Was ist mit dem Bugatti?
El Bugatto, no Bugatto.
No Bugatto. No Bollerwagen. No.
Deswegen sind wir auch schon mehrsprachig unterwegs. 4 Listo.
4 Listo.
Dieser Podcast wurde mit einer KI unterstützt.
El Podcast.
4 Listo Ernesto.
Grande Podcast.
Ja, es wird nicht besser, ihr kennt's. Genau, der Zeitgeist in 2018, was war denn so Phase? Und als allererstes, was nehmen wir immer gerne zur Warte? Was haben wir zu der Zeit gerne gezockt? Was kam so in
Destiny?
Nein. Was ist so? Woran orientieren wir uns immer gerne?
RPGs. WoW.
MMOs. MMOs im grundsätzlichen Style. Und was im Jahr 2018 am Start war? Arthur, du wirst es wissen.
So einiges. Was meinst du genau? Also Battle for Azeroth ist rausgekommen.
Exactly.
Dann Stormblood haben wir immer noch gespielt.
Mhm. Ja.
Oder da angefangen.
Ich würde sagen, wir haben dort angefangen.
Ja.
So ungefähr, das müsste hinkommen. Ne? Genau. WoW Battle for Azeroth kam raus, hat bestimmt die WoW-Spieler begeistert. Ich war da nicht mehr drin. Du, Arthur, hast du es ein bisschen gezockt?
Battle for Azeroth nicht mehr. Legion war das letzte, Hälfte von Legion. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte von Legion.
Mhm.
Und dann war Schluss aus Ende für mich.
Schluss aus Ende Gelände. Gut, gehen wir weiter. Es gab in diesem Jahr keine großen Hardware-Releases, abgesehen von der PlayStation Classic.
Stimmt doch gar nicht. Wir haben noch von Nintendo die Nintendo Labo bekommen.
Ach ja, die gab es auch noch.
Pappkartons, die für jede Konsole rausbringen,
die gab's
wo
auch
du deine
noch.
Konsole reinstellen kannst.
Es würde mich wirklich interessieren, ob Labo überhaupt irgendwie zu Leuten nach Hause gewandert ist.
Ja,
hat
doch,
das
doch
irgendjemand wirklich aktiv gespielt?
Aber nur wegen, um das auf YouTube-Videos zu zeigen.
Was ich geil fand aber, und das muss ich wirklich ganz unironisch sagen, es gab sogar ein Labo-Phishing-Ding. Ja, ja. Und wir beide, Enrico, wir lieben
Angeln
Fishing
in
Angeln
Spiel.
Und in Spielen und alles. Das würde mich mal interessieren, wie das so war tatsächlich, aber hat eben nicht stattgefunden. Genau, PlayStation Classic kam, ich habe es mir geholt, ich fand sie geil. Da waren einfach die Classics drin, wie der Name auch schon sagt, die kleine Mini-Konsole. Abgesehen davon, im Kino war Avengers Infinity War am Start.
Peak Cinema
für viele Leute, für andere nicht so unbedingt. Black Panther war da, hat auch viele Leute begeistert.
Peak
definitiv.
Cinema.
Genau. Was aber leider auch in dem Jahr passiert ist, was eben zum Thema Marvel passt, Stan Lee verstirbt am 12. November.
Ach, kann er wirklich sterben, so viele Cameos wie er hat?
Oh, er hat sich auf jeden Fall verewigt, definitiv. Ne? Wir werden viele, viele Jahre noch Spaß mit seinen Projekten und seinen Erfindungen haben. Aber ja, da ist er im Alter von 95 Jahren leider verstorben.
Der hat in 25 Jahren so viel geschafft wie einige in 95.
Das hundertprozentig. Abgesehen davon, kennt jemand Facebook Gaming?
Ja.
Wirklich?
Es ist der Versuch gewesen von Facebook, eine Plattform wie Twitch aufzumachen.
Mhm, richtig.
Die haben sehr, sehr viele große Streamer angeschrieben, mit sehr großen Verträgen versucht rüberzuholen. Und was dann so ein bisschen aber rausgekommen ist, die Zuschauer wandern nicht mit.
Mhm.
Ja? Komisch. Man hatte gedacht, okay, wenn ein Streamer XY jetzt auf die andere Plattform geht, dann nimmt er diese ganzen Zuschauer mit. Aber nein, die Zuschauer sind auf den Plattformen geblieben und haben sich einfach andere Streamer gesucht. Mhm. Nur ein kleiner Teil ist mitgegangen. Ein anderes großes Problem ist, Twitch trägt sich ja extrem durch Twitch Prime.
Ja.
Durch diese Bezahlmodelle und deswegen ist es auch für Streamer so interessant. Das konnte und kann bis heute Facebook Gaming nicht, können die nicht mithalten.
Mhm. Nee, ich weiß gar nicht, ob es Facebook Gaming in der Art überhaupt noch gibt.
Weiß ich gerade auch nicht so persönlich.
Ne, gut, müssen wir nochmal kontrollieren. Abgesehen davon, Nintendo Switch bekommt endlich den Online-Service, startet damit den Online-Play und was wir auch machen können, ist NES-Games emulieren. Way.
Geil.
Wie cool ist das denn?
Endlich mal Nostalgie back to the roots immer Games, die noch vor meiner Geburt schon geil waren.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wer hat aktiv Bock auf NES-Games? Also welche NES-Games kennt ihr, die wirklich, wirklich geil sind? Abgesehen von irgendwie Super Mario Bros. Und vielleicht Metroid.
So. Alte Zeldas?
Gibt noch mehr?
Ja gut, A Link to the Past. Nee, das war auf der SNES, ne?
Das war auf SNES wieder.
Naja. Kommen wir nochmal zu, wenn wir über die NES sprechen. Vielleicht mal. Telltale Games schließt das Studio in dem Jahr, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber auch irgendwo verständlich, wenn man sieht, wie Telltale nicht mitgewachsen ist mit den aktuellen Begebenheiten, muss man da auch einfach sagen. Sony lockert das erste Mal sich ein bisschen auf und erlaubt Crossplay, weil heute mittlerweile ist das ja fast Standard in sämtlichen Games, früher war das definitiv nicht so und Crossplay war jetzt möglich, zumindest in Fortnite, das heißt, ja, Sony PlayStation Spieler konnten mit Xbox, Microsoft Xbox Konsolenspielern mit interagieren. Genau, das war so das erste Mal.
Eine Riesendiskussion losgetreten. Ist das unfair, Controller-Spieler gegen Maus- und Tastaturspieler?
Ja, ist ja bis heute immer noch irgendwie Thema, ne? Aber wir sind auf jeden Fall dafür, dass Leute sämtlicher Konsolensysteme miteinander spielen sollen und dürfen.
Ja. Yes, Sir.
Das ist besser.
Großer, so ist guter Schritt.
So ist es. Battle Royale haben wir im letzten Jahr drüber gesprochen, hat sich in diesem Jahr erwiesen als langanhaltender Trend.
Und das heißt ja immer Trend. Nur so ein kurzer Hype hier, kurzer Hype da, aber nein, das ist dann wirklich eine eigene Kategorie geworden, die lange hier steht.
Und genau. Ich glaube, da noch nicht mal Peak erreicht.
Ich glaube tatsächlich auch noch nicht.
Ja, ne? Es wird noch mehr. Oder wurde danach noch mehr.
Genau.
Was auch kam, war natürlich die staatlichen Prüfungen von Lootboxen. Das war ein ganz, ganz großes Thema. Lootboxen, sehr umstritten, hat gestartet mit Star Wars Battlefront 2.
Mhm, richtig. Ja,
genau. Mhm. Wo der Vergleich gesetzt worden ist, du kannst dir entweder Packs für Geld ziehen oder einen Charakter freischalten anhand von Spielzeit. Und um einen Charakter freizuschalten, müsstest du um die 60 Stunden spielen. Und das war halt komplett aus dem Verhältnis raus. Da wurde viel darüber gesprochen, okay, sind Lootboxen Glücksspiel, ja oder nein, muss darauf hingewiesen werden, wie die Chancen dafür sind.
Genau.
Das ist ja jetzt bei jeder App, wo es irgendwelche Packs oder sonstiges gibt, was ihr spielt. Ich zocke gerade Warhammer 40k Tacticus auf dem Handy so parallel ein bisschen. Da steht jedes Mal dabei, wie hoch die Chance in Prozent ist, dass du diesen Charakter daraus bekommst, ja oder nein.
Ja.
Und solche Schritte wurden dort zuerst in Belgien gemacht. Die sind da Vorreiter und natürlich immer und immer weiter breitgetreten. Diese ganze Diskussion ist bis heute noch gar nicht ausdiskutiert.
Ist absolut so. Hintergrund ist einfach der, dass Belgien sich gesagt hat, ey, wie ist das denn eigentlich alles vereinbar mit unseren Glücksspielgesetzen in unserem Land?
Ja, so, es ist Glücksspiel.
Es ist Glücksspiel. Es ist irgendwie so eine Umgehung gewesen, wo auch junge Leute potenziell Zugang hatten zu diesem Glücksspiel und nicht irgendwie in ein Casino gehen mussten. Deswegen wurde das alles heiß diskutiert und wie du gesagt hast, bis jetzt gibt es immer noch keine wirkliche Regelung. Es wurde damals aber angestoßen, mal so ein bisschen zu gucken, ey, was geht da eigentlich ab?
Ne? Ich würde sogar behaupten, dass es schlimmer als klassisches Glücksspiel, weil beim klassischen Glücksspiel hast du ja potenziell gewinnst du ja Geld.
Ja.
So, da ist es definitiv so, du gibst Geld aus. Es macht süchtig, es bedient sich der gleichen Faktoren dann dementsprechend. Aber du verlierst definitiv Geld. Und wenn du da süchtig wirst, dann hast du gar keine Chance in dem Sinne. Ne?
Ja, das ist so. Wir haben gesagt, Battle Royale ist stark und dementsprechend auch Fortnite. Und weil Fortnite so gut läuft, hat Epic die Möglichkeit, einen Konkurrenten zu Steam aufzubauen. Da kam eben der Epic Store raus. Größtes Zugpferd oder größtes Argument dafür war, hey, Steam möchte viel zu viel Geld von den Entwicklern haben.
30% wollten die, glaube ich, haben, ne?
Die wollten 90% haben. Also Steam, Entwickler oder Publisher, die darauf
Nee, das war genau andersrum. Die Diskussion war die, dass der Chef von Epic Games gesagt hat, wie kann es sein, dass ihr alle zu Steam geht, weil Steam von euch 30% haben will. Ihr kriegt nur 70% von den Umsätzen. Wir als Epic wollen nur 10% dafür haben. Dafür habt ihr dieselben Freiheiten bei uns.
Absolut.
Ebenso ist es bei Steam so. Steam sagt, ist eine komische Regel, aber ihr dürft diese Spiele nirgendwo anders günstiger anbieten als bei uns. Auch in Bezug auf Sales nicht. Mhm. Und da hat der Chef, ich weiß nicht, wie der heißt, von Epic Games halt so einen riesen Post gemacht und auch darüber gesprochen, lange darüber gesprochen, um für die Plattform Werbung zu machen. Epic wurde ja auch dadurch bekannt, dass die jede Woche ein kostenloses Spiel rausgebracht haben oder jeden Monat.
Monat, glaube ich.
Monat, ja. Um dann neue Plattform zu schaffen, um Steam zu versuchen abzulösen, was die aber nicht so wirklich geschafft haben. Die waren sehr, sehr lange Peak. Viele hatten den Epic Launcher bei sich drauf, wegen den kostenlosen Spielen. Und dann irgendwann, finde ich zumindest, haben die so ein bisschen den Sprint oder den Marathon eher verloren.
Ja, da ist eine Menge passiert, ne? Die hatten auch viel Beef mit anderen Firmen. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel Fortnite aus dem iOS Store rausgenommen wurde, weil dort auch gesagt wurde, hey, ihr sollt die V-Bucks gefälligst über unsere Systeme kaufen, genau, und nicht über die iOS-Systeme, wodurch dann iOS bzw. Apple natürlich auch noch seinen genau Teil anbekommt. Und das war denen alles ein bisschen too much, was da die anderen Firmen sich selbst einstecken wollen. Lange Rede, gar keinen Sinn. So im Endeffekt, die waren ein bisschen Vorreiter, um da ein bisschen zu kämpfen, für angeblich für die Entwickler, damit da ein bisschen mehr bei rumkommt. Aber ja, Steam ist nun mal einfach unbesiegbar. Was willst du machen?
Yes.
Ne? Gut, dann haben wir in diesem Jahr einen beinahe einjährigen Stopp von Spielezulassung in China, was eine große Kontroverse aber auch ja viel aufgerödelt hat, denn dort ist es so, dass die Regierung effektiv sagt, welche Spiele dürfen oder welche Spiele kriegen die Zulassung, kriegen eine ISBN-Nummer. Und da haben sie sich sehr, sehr lange quergestellt, um sich einmal neu aufzustellen, wie es mit ihrer Medienaufsicht aussieht, um mal zu zeigen, dass auch China ein definitiv nicht zu unterschätzender Markt ist. Denn gerade was Gaming angeht und Mobile Gaming angeht, sind die einfach ein sehr, sehr großer Markt und haben viele Entwicklungen und viele Releases tatsächlich zum Stopp gebracht.
Ja, die sind halt sehr, sehr stark, was Zensur angeht. Das ist ein großes Thema, da auch politisch gesehen. Und die haben auch den Plan oder den Wunsch, die wollen, dass die Unternehmen, die die Spiele produzieren, auch zu denen kommen und dort produzieren, was in den meisten Fällen halt einfach nicht zutrifft. Deswegen bilden die jetzt heutzutage eigene Studios. Aber das war so ein Versuch, zum einen Zensur auch ein bisschen ja, enger zu begleiten bei diesen Spielen und die zu zwingen, zu denen ins Land zu kommen.
Yep, so ist es. Abgesehen davon, die Videospielindustrie hat insgesamt 135 Milliarden Dollar gescheffelt. In diesem Jahr ist es tatsächlich das erste Mal, dass Videospiele einen ähnlichen Umsatz fahren wie die Filmebranche. Das heißt, da sind die mehr oder weniger gleich auf. Das ist ein Zuwachs zum Vorjahr wieder von 10%, wobei 50% davon mobile wieder generiert wurden, was schon wieder zeigt, holy fuck, mobile darf nicht unterschätzt werden. Da geht einiges ab. Dazu habe ich euch ein paar Zahlen mit rausgesucht und zwar Fortnite hat zum Beispiel 5,5 Milliarden davon gemacht, Pokémon Go 1,3 Milliarden und Candy Crush 1,1 Milliarden. Da sieht man mal, was die alles so zustande führen.
Yes. Ich glaube, Candy Crush, 1,1 Milliarden. Das ist Wahnsinn, das ist krass, ne? Einfach Candy Crush, ein Handygame. Ja. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt hat auch angefangen, Tencent richtig auf die Kacke zu hauen.
Voll.
Alles aufzukaufen und alles. Das ist das, wie gesagt, China hat das ja mehrere Male versucht, dass die Leute bei ihnen arbeiten, beziehungsweise dass die Spiele dort entwickelt werden. Und ja, haben das damit nicht so ganz durchbekommen. Jetzt ist Tencent am Start und kauft die ganze Welt auf.
Die wurden dann richtig, richtig aktiv. Die haben das auch wirklich mit Nachdruck und so weiter viel aufgekauft, wie du schon sagst. Mhm. Da hat man richtig, Tencent als Unternehmen wurde da erst so richtig bekannt, für mich zum Beispiel,
ja,
weil man dann die Übernahmen auch alle erstmal gespürt hat. Davor war das immer noch so ein bisschen unter einem Tisch, sag ich mal.
Genau, obwohl Tencent seit 1998 existiert.
Ja.
Yes, aber das stimmt. Das war schon eine krasse Zeit eigentlich für Videogaming. Da ist eine Menge passiert. Ich finde aber auch gut, dass vieles diskutiert wurde, wie zum Beispiel eben Lootboxen. Na, was müssen wir machen? Wie können wir dementsprechend jüngere Spieler schützen? Und allgemein einfach Systeme einführen, die jetzt Leute nicht unbedingt in den Ruin treiben. Ne? Also das ist schon alles vernünftig und war schon aufregend. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so richtig in die Spielebesprechung rein.
Let's go.
Let's go. Und am 26.01. kommt unser erstes Spiel auf den Markt. Das ist nämlich Dragon Ball FighterZ.
Dragon Ball FighterZ.
Oder Dragon Ball FighterZ. Who knows? Es ist ein Fighting Game von Arc System Works programmiert. Kam auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC heraus. Und hier ist es so, dass wir in einer alternativen Dragon Ball Realität quasi voranschreiten.
Ist doch jede Dragon Ball Serie ist eine alternative Version von irgendwie.
Ist das so spielerisch? Sind die immer anders? Also es gibt doch welche, die folgen doch strikt den Anime, ne?
Ja, ja, spieletechnisch hatten wir wahrscheinlich 6 bis 7 Spiele, die, wo wir immer wieder Raditz besiegt haben, Nappa besiegt haben, Vegeta besiegt haben und so weiter, ne?
Ja.
Das auf jeden Fall. Mit diesem Titel, als er angekündigt wurde, war der Hype so riesig. Wir hatten seit Budokai 3 aus dem Jahre 2005 oder wann das auch immer rausgekommen ist, ein paar Adaptionen davon, ein paar Definitive Editions sozusagen davon, aber seitdem hatten wir kein 2D Fighting Game mehr von Dragon Ball.
Mhm.
Deswegen wurde das auch so sehnlichst erwartet und übel gehypt, aber als es rauskam, boah, ich war absolut enttäuscht, viele Leute sind erstmal dran geblieben. E-Sport-technisch hat der Titel sich nicht allzu krass durchgesetzt, als wie man es gehofft hat oder erwartet hat, ehrlich gesagt. Und meiner Meinung nach liegt es daran, dass die alles so ein bisschen simplifiziert haben. Das ist einfach nur ein das Spiel kennen und Reaktionszeitbemessung. Mehr ist es nicht geworden. Die Kombos funktionieren quasi auf einen Knopf drückt. Wenn du einen Knopf die ganze Zeit drückst, macht er die Kombo, wie soll ich sagen, bis zum Finale schon fast, ne?
Mhm.
Und das hat so ein bisschen spielerisch vieles rausgenommen. Natürlich gibt es da die Pros, die alles min-maxen und auf E-Sport-Ebene richtig, richtig stark sind. Es ist aber nicht gut angekommen, meiner Meinung nach.
Also meinst du, dass allein schon dadurch, dass diese Einfachheit reingenommen wurde und du auch skilltechnisch jetzt nicht so viel beweisen musstest und es eben nicht kompetitiv war, war das ein Grund für den Downfall auch so, dass es nicht so angenommen wurde?
Ja, hundertprozentig. Ja? Ne? Okay. Wenn du so ein Spiel hast, egal welches Fighting-Game, wenn es kompetitiv nicht ankommt, kannst du das nach kurzer Zeit in die Tonne kloppen. Ne?
Mhm.
Das haben wir haben viele Beispiele diesbezüglich gehabt. Ne? Super Smash hatte immer eine starke E-Sport-Szene, deswegen ist es ja eigentlich nicht so ein gutes Fighting-Game, wenn du so willst.
Mhm.
Ne? Super Smash, die E-Sport-Szene feiert das aber, deswegen ist das Spiel auch so riesig, immer noch. Tekken, riesen E-Sport-Szene. Ich bin gespannt, wie das mit 2XKO wird, mit dem Riot Fighting Game. Das ist ja vor kurzem rausgekommen. Die Resonanz ist bis dato
gemischt.
Sehr, sehr gemischt. Ja. Sehr, sehr gemischt. Es hat auch diese Einfachheit tatsächlich.
Haben die es nicht sogar einmal kurz rausgenommen, weil die noch irgendwas ändern mussten? Es gab doch einige Probleme, habe ich gelesen.
Ja, ein paar Bugs gab es auf jeden Fall. Ne? Ein Charakter war zu stark, Timo wieder.
Wie immer, auch bei LoL generell.
Genau, immer dasselbe. Aber ja, ich weiß nicht, was daraus wird. Du hast die Einfachheit des Spiels, ja, dass die Kombos auch so laufen auf einem Knopf, kannst du was machen. Da gibt es aber so ein paar Kombos mit drin, die du machen kannst. Aber du kannst auch diese Einfachheit komplett rausnehmen und das ausstellen. Ne? Also die Möglichkeit hast du auch.
Naja.
Wichtige Frage. Also unabhängig davon, wir sehen es gerade im Videomaterial, ich finde diese Overworld-Map, wo man von Bereich zu Bereich läuft, die ist oldschool-mäßig wie die älteren Dragon Ball-Teile, ja, davon gibt es einige, die gleich aufgebaut sind. Ich finde das optisch so hässlich, das ist so altertümlich gemacht. Die Frage, die ich aber stellen wollte, gibt es in diesem Teil auch die Cutscene, wo Yamcha von diesen Brokkoli-Männern explodiert wird?
Bestimmt sogar.
Weil es muss drin sein im Dragon Ball. Es gibt in jedem Dragon Ball diese Szene. Und dann natürlich immer der Spruch von Nappa, Happa Happa für Papa Nappa. Habe ich niemals vergessen aus dem Dragon Ball, aus der Serie.
Stark. Stark. Ja, ich muss sagen, ich persönlich bin einfach Dragon Ball einfach ein bisschen herausgewachsen. Das ist einfach nicht mehr mein Ding. So, und auch Fighting Game in dem es sieht halt schön aus, das muss ich sagen, ne? Also ich glaube, dass sich gerade Leute, die Bock haben auf die IP, die haben sich bestimmt gefreut und vielleicht Leute, die es ein bisschen casual spielen, fanden es bestimmt cool, ne? Aber das würde eben erklären, warum es sich nie wirklich lange gehalten hat, ne?
Ja, kurzfristiges Ding, ne? Leider.
Naja, so ist das. Gab es denn einen Story-Mode wirklich?
Ja, ja klar.
So eine Kampagne, ja, machen die immer mit rein, aber.
Ja.
Okay.
Ist halt immer dasselbe.
Naja.
Nur anders.
Gut. Dasselbe nur anders hat von uns diesmal ein C bekommen.
Yes.
Das ist schon eine niederschmetternde
das
Wertung.
C steht für Cyborg.
Was willst du machen? Ey, wenn du von Fearless Podcast eine C-Bewertung bekommst, dann sollte man echt überlegen, dass man vielleicht mal was ändert. Das ist schon krass.
Serialien schreibt man auch mit C.
Okay, Hase. Dankeschön.
Nein, danke für deinen Input. Vielleicht kannst du zum nächsten Spiel ein bisschen mehr erzählen. Und da kam nämlich am 26.01.2018, logischerweise, ein Spiel raus, worauf sich Enrico bestimmt übertriebenst gefreut hat.
Immer noch.
Du freust dich immer noch darauf?
Immer noch.
Okay.
Nicht darauf, sondern darüber.
Das er freut gut. sich, dass er sich darauf gefreut haben würde.
Wurde.
Ja.
Monster Hunter World.
Ich starte das Spiel mit dieser Szene, die ich jedes Mal erzähle, wenn wir über dieses Spiel sprechen.
Happa, happa für Papa Nappa.
Vollkommen richtig. Nee. Als ich das Spiel reingehauen habe, ich habe mich sehr drauf gefreut, wir haben drauf gewartet. Du reist als allererstes mit deinem Hunter in diesen uralten Wald, landest beim Camp und dann gehst du durch dieses Gestrüpp durch. Und dann kommt diese Kamerafahrt, so ein bisschen Zelda angelehnt. Hinter dir kommt die Kamera durch diese Öffnung in diesem Gestrüpp und fliegt über diesen uralten Wald. Und ich saß da und ich habe mich gefragt, ist this real life?
Ist this real life?
Das war so ein krasser Unterschied. Ich habe ja alle Monster Hunter Teile gespielt, auch die chinesischen und koreanischen, was es doch alles gab da online. Und das war so ein Grafiksprung. Die sind ja nach der ganzen Sony-Geschichte zu Nintendo gewechselt und jetzt damit ja wieder zurückgekommen.
Mhm.
Ja. Wo ich mir gesagt habe, Alter, was ist möglich? Was wäre möglich gewesen in der Vergangenheit, wenn die diesen Step nicht gemacht hätten? Und es hat mich so in den Bann gerissen mit diesen ganzen Nebengeschichten, die du hattest. Es wurde viel vereinfacht. Ja, in den älteren Teilen musstest du viel auswendig lernen. Die ganzen Kombinationen von Items, damit du deine Tränke und so weiter alles on the fly auch craften kannst. Hier hattest du mit diesem, das haben die sehr gut gemacht, mit diesem Tortenmenü, was du ja mit den Sticks hast, konntest du dir auch Crafting-Rezepte darauf legen. Und wenn du zum Beispiel mit der Bowgun gespielt hast oder mit dem Bogen, konntest du deine ganzen Munition und so weiter nachcraften, on the fly. Du konntest Sachen aufheben und wenn du das Rezept gespeichert hattest, als automatisch umwandeln,
genau.
hast du Kraut aufgesammelt und der hat dir sofort einen Trank daraus gemacht.
Ja.
Und solche Sachen, das war so gut. Die Leuchtkäfer, die du hattest, haben so ein geiles Element damit reingebracht, dass du diese ganzen Überreste von Monstern, diese Stellen, wo die gekämpft haben, den Kot und was auch immer alles, dort hingegangen bist, die ein bisschen was aufgehoben hast und dadurch dann Informationen gesammelt hast. Die Käfer haben gelevelt anhand dieses Monsters und dann immer und immer schneller die Monster gefunden. Wenn du Speedrun machen wolltest, musstest du da drin ein hohes Level haben, um sofort zu sehen, wo ist dieses Monster gerade. Das war levelübergreifend, hat es gelevelt. Und wenn du lange ein Monster nicht mehr bekämpft hast, ist es auch wieder zurückgegangen. Kann man positiv, kann man negativ sehen. Du hattest auch hier wieder eine Farm gehabt, die extrem schön gemacht haben. In dieser Hub-World, in deiner Stadt, die ja so ein umgebautes Schiff ist, mit den ganzen Ketten. Das Kochen sah extrem geil aus. Da haben
ja,
die
Mann.
Angefangen, nach diesen ganzen Nintendo-Teilen, diese Kochstelle, dieses Restaurant, was du da hast, wo du essen kannst für deine ganzen Buffs, richtig schön aufzuführen. Das Fleisch sah aus wie Fleisch. Das sah fotorealistisch aus. Das war so gut gemacht. Nur dass sich jedes Mal gefreut, was deine kleinen Felinen da wieder am Zaubern sind. Feline, ein gutes Stichwort. Ich höre hier gar nicht mehr auf zu reden.
Ich merke das schon.
Ich hoffe doch.
Dein Partner, den du dabei hattest, den hattest du in älteren Teilen auch dabei gehabt. Ja. Nicht unbedingt im gleichen System. Manchmal hattest du mehrere, die verschiedene Fähigkeiten hatten. Und hier konntest du den leveln. Der hatte Zusatzfähigkeiten gehabt, überlege ich gerade. Ja, du hattest aber auch diese externen Feline gehabt, die auf der Map waren.
Genau.
Ja, die gab es auch nochmal.
Dein Hauptfeline, dein Begleiter, konntest du skillen, je nach Fähigkeit, die du freigeschaltet hattest. Du konntest später noch zum Beispiel, gab es eine Nebenquest, wo du irgendwie Honig sammeln musstest, plötzlich hattest du so eine Feline-Fähigkeit, wo du dich heilen konntest mit und sowas.
Der hatte ja, das sind ja diese sekundären Werkzeuge, die er tragen konnte.
Genau.
Diese Blitzbomben hatte der, die Fallen hatte der, das Horn hatte der gehabt
ja.
und so weiter und so weiter. Und das hat wieder einen schönen Aspekt mit sich gebracht, dass du den Partner hast. Das haben die danach ja auch immer weiter so geführt. Egal ob zurück zu Nintendo. Wie hieß es da?
Rise.
Rise, genau. Mit Sunbreak, mit der Erweiterung. Und auch bei Wilds haben die es wieder mit so reingenommen, was es vorher nur rudimentär so gab.
Mhm.
Es gab viele Missionen, die dazugekommen sind. Die Monster, es waren wenig Monster. Dafür waren die Monster aber Walls, also da, wenn du auf ein Monster getroffen bist, dann hast du den echt mehrfach bekämpft, dir die Rüstung gemacht, um weiterzugehen.
Mhm.
Was mir immer sehr, sehr wichtig ist, weil es gibt viele Teile, die damals mit Monstern überflutet haben und dadurch der Wert der verschiedenen Monster einfach nicht so geil war.
Mhm.
Ein Kritikpunkt, den ich bei Wilds habe, den ich hier nicht habe in Walls, was Walls besser gemacht hat, bei Wilds läufst du sehr viel automatisch mit dem Cycling.
Ja, ja.
Das hast du hier nicht, das gibt es später auch mit solchen Reittieren. Du hast hier die Map noch richtig kennengelernt. Ich wusste hier beim Spielen, okay, da und da gibt es Fallen. Anderer Punkt, mit dem man interagieren konnte, wo du mit deiner Schleuder nachher auf irgendwelche Steine schießen konntest und das Monster damit betäuben konntest, richtig Schaden machen konntest, was ein wichtiger Faktor nachher war, besonders wenn die enraged waren, wo du die Welt viel besser kennengelernt hast. Auch die Leuchtkäfer, die dich überall hingeführt haben. In Wilds warst du so schnell mit diesem Cycle, dass die Welt dir egal war.
Bis directly zum Monster.
Das war mir dann immer so egal bei Wilds, hier nicht.
Ja.
Ich wusste ganz genau, wie die Monster sich hier bewegt haben, wo die meisten sind.
Ja.
Und die Maps haben einfach viel mehr Wert gehabt. Ja. Es hatte immer noch grafisch, damals war es sehr gut, die Welten waren teilweise ein bisschen matt, fand ich. PS4, PS5 geschuldet. Heutzutage sieht es bei Wilds auch ein bisschen anders aus. Aber es war damals zu der Zeit für mich fast fotorealistisch.
Für die Verhältnisse war das crazy. Ja. Habt ihr noch was hinzuzufügen?
Ich finde das Spiel auch ganz gut.
Was ich glaube, ein großer Punkt ist, die alten Monster Hunter Teile waren sehr schwer zugänglich, wie du schon gesagt hast, Enrico. Ja. Die Quality of Life Changes, die World mitgebracht hat, die sind so signifikant. Wenn diese nicht wären, wenn diese alten Systeme von den alten Monster Hunter Teilen noch drin wären, das würde sehr viele Leute abschrecken. Deswegen war das das einzig Richtige, was diesem Franchise passieren konnte, dass die das für die Allgemeinheit zugänglich gemacht haben und dass auch viel mehr Leute das gespielt haben. Hätten die damit verkackt, schöne Grafik nur eingebaut, aber Quality of Life Changes nicht und hätten alles verkompliziert. Ich glaube nicht, dass es noch weitergehen würde mit Monster Hunter. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die das so gemacht haben.
100%. Das war so wichtig für die Reihe. Was die bis heute nicht drauf haben, finde ich, ist Multiplayer.
Ja,
dort sich zusammenzufinden und sowas ist wirklich die reinste Katastrophe.
Man kriegt es
hin natürlich, aber teilweise sind da so dumme Funktionen irgendwie und ach, das ist alles ein bisschen weird.
Die hängen immer noch an diesem alten System, wie es damals auf den Nintendo-Konsolen war, mit diesen Hubs.
Ja, genau.
Du hast ja auch immer noch diesen Gildenraum oder wie auch immer der heißt, der jetzt auch bei Wilds ja dazu kam, diese extra Area, die nur für Multiplayer ist.
Ja.
Und das hält das alles auf. Mhm. Es hat einen Charme, weil es extra Missionen, extra Rüstungen dafür gibt, diese Gildenrüstung, aber das bremst die total aus.
Total, das irgendwie war das immer seltsam, aber grundsätzlich, ey, Monster Hunter, ich bin ja auch mit World erst wirklich dazugestoßen, ich kannte die Reihe vorher schon, ich habe auch mal die Portable-Teile damals gespielt und keine Ahnung, aber auch nie wirklich weit und mit World sind wir ja alle eigentlich wirklich reingestartet, abgesehen von Enrico, der schon dabei war. Und haben es ja wirklich lieben gelernt, ne? Also diese Progression, dieses, okay, du fightest Monster, die Fights sind geil, du hast verschiedene Kampfsysteme, dann schmiedest du dir neue Rüstung, die sehen aus wie die Monster, ab zum nächsten, immer weiter. Das hat so viel Spaß gemacht und ist einfach so eine geile Progression. Mhm. Hammer, wirklich gut gemacht.
Zwei fette Kritikpunkte habe ich an diesem Spiel. Die 14 Waffen sind richtig, richtig geil. Also die machen Spaß, kann man nichts dagegen sagen. Was in Bezug auf die Rüstung negativ war, früher war es so, dass du viel Mixed Armors hattest.
Mhm.
Also du hast ja nicht nur alle Teile von einem gemacht, sondern viel geswitcht.
Ja.
Hier in diesem Teil war es sehr häufig darauf ausgelegt, dass du eine feste Rüstung trägst, weil es diese Set-Boni gibt, die immer sehr, sehr viel Mehrwert gebracht haben. Kann man positiv, kann man negativ sehen. Ich war einfach ein Fan von diesen Mixed-Geschichten. Ich habe mir ständig YouTube-Videos dazu angeguckt und ähnliches. Liebe es auch da, Builds zu bauen wie Arthur. Und noch viel, viel schlimmer war für mich, das Aussehen der Waffen, daran haben die gespart und das war für mich wirklich schrecklich. Du hast zum Beispiel beim Großschwert immer denselben Rohling, Aber am Griff hast du entweder von Puki Puki diese Federn gehabt oder irgendwelche Schuppen von Anjanat oder von irgendwas. Die Waffe sah immer gleich aus. Ja. Und so war das beim Monster Hunter vorher nie gewesen. Die Waffen waren immer einzigartig.
Ja.
Wie auch in diesem Teil, Gott sei Dank, die Klinge vom Rathalos, die aussieht wie ein Flügel von ihm, ja, oder ähnliches. Früher hatten die Waffen viel, viel mehr optische Alleinstellungsmerkmale gehabt, weswegen du die haben wolltest. Mhm. Jetzt haben die das bei Wilds Gott sei Dank wieder gemacht. Ich habe gestern ein Video geguckt. Es gibt immer einmal bei jedem Spiel so eine Community-Geschichte, wo jeder sein Waffendesign rausbringen kann. Mhm. Und jetzt hat eine Waffe gewonnen, ein Großschwert. Das besteht wie so ein Spiegel, der aber kaputtgeschlagen ist. Mhm. Und wenn du schlägst, kommen dann solche Bruch-Animationen. Mhm. Und in dem Spiegel siehst du eine Gesichtshälfte von einem Monster. Und man weiß nicht genau, welches Monster das ist.
Das klingt krass.
Das ist richtig, richtig geil.
Aber haben die was geändert? Weil ich erinnere mich, in Wilds gab es doch irgendwann mal diese Artian-Waffen.
Nee, ja, in Wilds, ja.
Und die waren ja die besten Waffen für eine Zeit lang.
Danach
und die sahen noch, ja alle gleich aus.
Die waren hässlich.
Die waren hässlich wie die Nacht, die sahen scheiße aus und waren alle gleich.
Ja. Dann danach kam noch was raus und die wurden erweitert und alles Mögliche. Ne?
Ja, genau.
Also die Artian-Waffen waren da zu dem Zeitpunkt nicht die allerbesten. Schon, also wenn du kannst mit anderen Waffen bessere Builds bauen, sagen wir mal so. Ne?
Ja, da musst du aber God Rolls haben.
Genau. Ja, genau.
Mhm.
Ja. Und aber das System ist hinweg, ne? Also hinfällig.
Na gut.
Jetzt kommen bei Monster Hunter Wilds, okay, wenn ihr die Folge hört, sind die Schlange draußen, die 10-Sterne-Mission jetzt. Also sind die ordentlich hochgegangen, neuer Arc Vale ist jetzt da. Ich hoffe, dass bald die Erweiterung kommt, so wie auch Iceborne bei World einiges rausgeholt hat. Iceborne kommen wir noch dazu.
Damit kam ja die PC-Version, ne, wodurch dann Leute am PC endlich auch in den Genuss gekommen sind und hat ein bisschen was anders gemacht. Ne? Aber ja, die Grund-World-Edition war auch schon so cool, hat so viel richtig gemacht. Du hattest, was ich auch so geil fand, was du gerade gesagt hast, du hast die Welt richtig gerochen, geatmet, du warst drinne. So, du hast alles selbst erkundet, weil du nicht automatisch irgendwo hinkonntest. Das fand ich super. Das war wirklich schön. Es gab viele, in Anführungsstrichen, Secrets. Du konntest Sachen freischalten, die dir nie großartig irgendwie gesagt wurden. Die konnte man entweder durch, so wie ich halt drauf bin, Tutorials, Guides, Reddit, keine Ahnung was herausfinden. Oder wenn du halt selbst durch die Gegend läufst und alles Mögliche versuchst. Das finde ich, dadurch lebt für mich so eine Welt. Weil wenn ich weiß, hey, da ist eine Nebenquest und ich schalte da was frei, schön, cool. Aber wenn ich darauf stoße, durch Zufall oder ne, es mir nicht gesagt wird, dann feiere ich das übel.
Ich weiß noch, wie viel ich mit Marcel und Danny gespielt habe, wo wir dann irgendwelche extra harten Missionen gemacht haben. Das war schon ein Iceborne gewesen, wo dann irgendwer irgendwas auslöst und alle sich wundern, hä, wie ist das jetzt passiert? Und dann du ganz neue Taktiken wieder aufbaust.
Ja.
Speedruns, das ist so ein gutes Spiel gewesen.
Apropos, hast du Omega gelegt?
Bei ich habe tatsächlich, nachdem ich die Platin hatte, nicht mehr so viel gespielt.
Hm.
War sehr, sehr hart, habe ich gehört.
Moment, Schwager hat es geschafft. Extrem. Ich habe es nicht geschafft. Ich hatte jetzt keine Lust, übel zu grinden und keine Ahnung was. Mir war es zusammen, aber das ist übel schwer.
Ja. Das Wundensystem, war das im World schon neu?
Wundensystem?
Oder gab es noch?
Gab es nicht. Also es gab Wundensystem, aber nicht zum Auslösen wie bei Wilds oder sowas. Nee. Ne? Nicht in dem Ausmaß. Ne? Nee.
Du konntest auch Körperteile schwächen, aber das hat, glaube ich, nicht so wie in Wilds einen Unterschied gemacht. Ich glaube, du hast dann eher gekrittet.
Ja, war das nur Crit oder prozentualer Damage mehr?
Kann auch sein, ein bisschen. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf.
Irgendwie so.
Na gut, aber Freunde, wir haben sehr viel über Monster Hunter World jetzt geredet.
Aber auf jeden Fall.
Ja. Und wir haben auch schon in der Vergangenheit viel über das Spiel geredet. Das Spiel hat nichts anderes als ein S von uns verdient. Punkt.
Yeah.
A special place in my heart.
Verständlicherweise.
Wie die Arterienverstopfung.
Das ist deep.
Die ist sehr deep.
Das ist ganz schön deep.
Deep in my heart.
You're my heart, you're my soul. Wer kennt den Text weiter?
You're my heart, you're my soul.
Ey Johnny, kennst du dieses eine Lied?
Welches?
Dieses kennst du das?
Nee.
Das ist gut, ey.
Stark, Alter. Danke. Das klingt sehr, sehr gut. Danke, sagt er.
Dicke ihr.
Am 6. Februar kommt das nächste Spiel raus. Es ist das Remake eines Klassikers, das wir sehr lieben.
It's a classic.
Es ist Shadow of the Colossus.
Musik.
Ja, wurde von Bluepoint Games geremaked. Es ist tatsächlich eine komplette Remake-Fassung, komplett neu aufgebaut, allerdings eben im Stil von damals. Geht sehr, sehr nah ran. Und es ist die Geschichte von Wanda, der durch die Gegend wandert.
Entschuldigung, ich konnte, das Spiel von Kojima?
Ich konnte mir den nicht verkneifen. Er geht in so ein verbotenes Land, verbotenes
Tal. Und vandaliert.
Und muss verschiedene Kolosse legen. 16 an der Zahl und ja, das ist die Geschichte. Ja. Im Grunde genommen gibt es in diesem Spiel nichts außer eine große weite Welt, die sehr, sehr schön aussieht und 16 Kolosse.
Und sehr leer ist. Und
Wanda ist auf der ewig währenden Mission, seine Freundin zu retten.
Richtig. Ey, Freunde, Shadow of the Colossus, wir haben im Spielejahr, ich weiß nicht, ob es 2004, 2005, haben wir schon über das originale Game gesprochen.
Yes.
Das heißt, allzu sehr abschwufen müssen wir hier nicht. Ihr hört da gerne nochmal quer. Aber was ich unbedingt loswerden wollte, ist, dass dieses Spiel ein absolut grandioses Remake ist.
Ja. Von einem Studio, das, wenn ihr jetzt die Folge hört, habt ihr schon die News gehört, aber wir jetzt hier, bei uns ist es aktuell in der Aufnahme, Bluepoint wurde geschlossen von Sony. Ja. Traurig.
Ja, absolut traurig, weil die so viel gute Arbeit geleistet haben. Die haben ja auch das Demon's Souls Remake gemacht,
ja,
welches so grandios, geil ist. Ja. Ne? Und die haben allgemein immer das Originalmaterial sehr, sehr gut bearbeitet und sind immer dran geblieben, das so gut und so schön wie möglich umzusetzen. Mhm. Auch hier ist es quasi 1:1 neu. Abgesehen davon, dass die ein bisschen was 1:1 alt, so Entschuldigung, so wie das Spiel nun mal war.
Mhm.
Abgesehen davon, dass sie einen kleinen Twist reingebracht haben. Eine kleine Neuigkeit. Ich weiß nicht, wie tief ihr drin seid in Shadow of the Colossus.
Maschinengewehre.
Aber wenn ihr mal Lust habt, guckt euch doch mal an. Auf YouTube gibt mal Secret Seeker ein.
Ja.
Da gibt es eine große Geschichte um Leute, die Jahre nach Shadow of the Colossus sich gesagt haben, das kann nicht alles im Spiel gewesen sein. Wir müssen herausfinden, was hier noch irgendwie ist. Ewig und drei Tage gesucht haben. Ja, viele, viele verschiedene Punkte. Es ist für mich, wenn ihr euch, wie gesagt, es gibt so ein spezielles Video auf YouTube, ich verlinke das hoffentlich in die Kommentare oder in die Shownotes, das so schön aufbaut, was dort alles gemacht wurde, was sie sich für die Ideen gemacht haben, um am Ende dahin zu kommen, dass das Spiel nichts mehr zu bieten hat. Ja. Und dann Bluepoint einfach mit dem Remake doch eine Kleinigkeit eingebaut hat. Zum Ehren dieser ganzen Situation eine Hommage, dass Leute einfach nicht aufgeben wollten, etwas zu finden in dem Spiel, das sie schon komplett auseinander analysiert haben.
Ist es ein goldener Scheißhaufen?
Nee. Einfach nur, um, ja, da nochmal Respekt zu zollen, zu sagen, ey, Freunde, danke, dass ihr so lange dabei wart für diese epische Reise. Guckt euch das gerne mal an. Es ist wirklich, wirklich crazy.
Aber Shadow of the Colossus ist einfach, es ist ein Game, das zeigt, man braucht nicht viel. Man braucht keine 50.000 verschiedene Gegner-Leveling-Systeme, keine Ahnung was.
Ja.
Dieses Spiel, du hast nur diese 16 Gegner, eine kleine schöne Open World, wo du noch, ja, du kannst auch ein bisschen hier die Salamander-Schwänze sammeln und Äpfel sammeln, damit du Stamina und Leben dazu bekommst. Aber das war's, viel mehr gibt's da nicht und trotzdem ist dieses Spiel einfach wunderbar.
Das Spiel lebt aber auch davon,
ja.
Von dieser Melancholie, von dieser Szenerie, einfach alles in diesem Spiel sagt dir eigentlich, du sollst nicht hier sein. So, du bist dort falsch, du machst etwas Falsches auch, man weiß es nicht so genau, ne, spielt es gerne mal. Es ist, allein dieses System, dass du gegen diese übergroßen Monster kämpfst, auf den rumkraxelst und eigentlich bist du ein Fliegenschiss gegen die.
No.
Du bist nichts, aber, ne, du legst sie und die Story entfaltet sich. Was ich problematisch finde an dem Spiel heute ist, dass du es, glaube ich, nicht mehr so erleben kannst, wie es damals gezündet hat. Ich glaube, dass viele Leute heute einfach aufmerksamkeitsspannentechnisch nicht mehr so gut aufgestellt sind und ich nehme mich da nicht raus. Ich bin genauso. Vom Doom-Scrollen bin ich ja auch kaputt.
Wir haben auch einen ganz anderen Standard jetzt bei Spielen erreicht.
Genau.
In Bezug auf die Steuerung.
Ja.
Habe ich ja ständig gesagt, für mich ist die Steuerung, ich weiß nicht, wie es mit dem Remake ist, aber in dem ersten Originaltitel war das für mich ein Horror.
Ist das auch. Muss man einfach so sagen. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man sich drauf einlässt und Bock hat, dann wird man wirklich ein fantastisches Spiel vor sich sehen, das einfach wirklich auch den Respekt verdient hat und auch maßgeblich Spiele als Kunstform dargestellt hat. So spätestens mit dem Spiel wussten wir, alter Schwede, was kann Gaming sein?
Hm, ne? Das ist so.
Eieiei. Okay. Und deswegen hat das Shadow of the Colossus Remake bei uns eine B-Bewertung bekommen. Einfach nur, weil es ja einfach nur eine neue Fassung ist. Es hat nichts wirklich Neues gemacht. Technisch immer noch ein bisschen schwierig. und allgemein gameplay-technisch heute vielleicht ein bisschen schwierig nachzuholen. Ja. Gut. Der nächste Titel kam am 13.02. raus und es ist Kingdom Come Deliverance.
Die Mittelalter-Simulation ever.
100%. Ich glaube, viele Leute haben darauf gewartet, ohne Fantasy, ohne nichts. Ein sehr realistisches Mittelalter-Abenteuer.
Mit Knarren?
Ist halt Mittelalter, natürlich, selbstverständlich.
Natürlich. Ist ein Action-RPG von Warhouse Studios, kam auf der PS4, Xbox One und dem PC raus. Und genau, ist eine Mittelalter-Simulation, wie wir sie vorher so noch nie gesehen haben. Ne?
Ja, und da wurden viele Leute belohnt. Das Spiel gilt als das einzige und letzte in dem Sinne, in seiner Genre, in seinem Bereich, was es macht. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer, das in irgendeiner Weise kopieren zu können. Ne?
Ja, es ist ja nicht umsonst auch jetzt mit dem zweiten Titel und auch damals mit dem ersten Titel für die Game Awards jedes Mal nominiert gewesen. Hm. Und auch sehr umstritten, wenn es nicht gewinnt.
Ja.
Es hat nicht gewonnen. Warum? Weil es einfach so hyperrealistisch ist. Du kannst deinem Charakter nicht nur irgendwelche Bonifikationen anhand von Charaktereigenschaften geben, sondern nein, später mit einer Erweiterung, die kam, mit der Definitive Edition, konntest du dir auch Flaws geben, also sowas wie zum Beispiel Rückenschmerzen. Man hatte dein Charakter Rückenschmerzen und Mali auf körperliche Fähigkeiten und so weiter gehabt oder Alter oder Alkoholiker und was auch immer alles da gab. Was es teilweise einfach so witzig und auch ja, kreativ werden lassen hat. Das Spiel fördert deine Kreativität, weil es eine realistische Simulation ist, auch in Bezug auf, ich weiß jetzt nicht, ob es Kochen oder Alchemie war. Du musstest wirklich die verschiedenen Zutaten zusammenkippen, eine bestimmte Anzahl von Time-Ticks kochen lassen, dann wieder rausholen, schneiden, keine Ahnung, rühren oder was auch immer, damit du diese richtigen Tränke oder Lebensmittel, ich weiß nicht mehr, was es von beiden war, herausbekommst. Das Kampfsystem, auch ein Thema, was umstritten ist. Manche finden es geil, manche finden es nicht so geil, weil es sehr, sehr realistisch ist, auch mit Schwertführung, wie wir es bei For Honor hatten. Nicht ganz so gleich, aber so vom Grundgedanken in dieselbe Richtung geht. Ja, das Spiel hat eine geile Story um Henry, einen Schmiedesohn. Seine Stadt wird von, ich meine, Banditen oder von Soldaten zerstört. Alle werden getötet und man flieht, weil es mit dir wohl doch irgendwie noch etwas gibt, was in Vergangenheit passiert ist, was nicht ans Licht kommen darf, du jetzt aber herausfinden möchtest. Total interessante Geschichte. Ich will nicht zu viel spoilern. Wenn ihr Bock drauf habt, dieser erste Teil, der wird immer relativ günstig in den Angeboten sein. Mhm. Ich weiß, dass der bei Sony immer ganz günstig ist für 5, 6 Euro. Ich habe ihn mir, glaube ich, mal im Sale letzten Sommer für 2 Euro geholt.
Ja.
Und er ist sogar in PS Plus extra mit drin als kostenloser Titel.
Aber wie du vorhin schon erwähnt hast, ich habe, weiß nicht, Kingdom Come würde ich gerne spielen, nicht die Zeit dafür. Und ich glaube... Ich habe sehr lange darauf gewartet, dass das Ding mal im Angebot kommt, ein bisschen günstiger wird, damit ich mir das holen kann.
Mhm.
Das ist leider jetzt durch den zweiten Teil abgelöst, weil ich weiß, ich werde den ersten nicht spielen, komplett durch und dann erst den zweiten anfangen. Ich würde sofort mit dem zweiten anfangen, weil viele Verbesserungen, vielleicht geht die Story weiter, vielleicht würde ich einfach nur eine Story-Summary angucken. Ja. Aber das hat so lange gedauert, bis das Ding im Angebot war. Und mit dem zweiten Teil ist es auch das Problem. Jetzt warte ich die ganze Zeit, bis der zweite Teil im Angebot ist.
Bis der dritte Teil kommt.
Bis der dritte Teil kommt wahrscheinlich. Ne?
Ich bin gerade auf eine Szene gekommen, weil wir ja nebenbei immer Gameplay-Material haben. Das Spiel hat ein paar Probleme. Das ist zum einen, dass du sehr stark geführt wirst in Richtung Cutscenes, wie die ablaufen sollen, Flucht und so weiter. Und in diesen Fluchtszenen hast du den Need for Speed Racing-Effekt, diesen Bungee-Effekt, Bungee-Seil-Effekt.
Okay.
Wenn du richtig gut fliehst, drehst du dich um und die Gegner stehen genau hinter dir. Aber die schießen die ganze Zeit auf dich und treffen dich nicht.
Na denn?
Biegst du falsch ab, sind die...
Instant Headshot.
Bist du instant tot. Okay. Und das ist so extrem komisch gestaltet, was mich gestört hat. Und deswegen habe ich da auch mal aufgehört eine Zeit lang. Gott sei Dank wieder reingefunden. Das haben die im zweiten Teil, habe ich zumindest gehört, den habe ich auch noch nicht gespielt, ist auch, wenn er günstiger wird bei mir auf der Liste drauf, besser gemacht. Diese Pferdeflucht-Szenen waren immer so schrecklich.
Alter. Wenn die das zu sehr versuchten zu scripten und das irgendwie keinen Sinn ergibt, so, ne? Ja. Schlecht gescriptet einfach nur.
Was sie auch cool gemacht haben, ist ähnlich wie bei Divinity und bei Baldur's Gate, dass du viele Möglichkeiten hast, Missionen zu erledigen. Ob du den guten Weg gehst, ob du Leute beklaust, ob du die vergiftest, dir eine Bande holst und die dann zusammenschlägst oder ähnliches. Da gibt es am Anfang eine Mission, wo du eine Axt brauchst, weil dein Dad hat für einen Typen Werkzeug gemacht, der bezahlt das aber nicht, weil er alles versäuft, ja, das Geld. Und dann hast du die Möglichkeit, die Axt wiederzuholen, den zusammenzuschlagen oder ihm das Geld zu stehlen.
Oder alles.
Oder alles.
Oder die Beine zu brechen.
Ja.
Das, nee, das ist auch sehr, sehr wichtig für so eine Art von Spielen. Das erwartet man. Man möchte diese Option haben. Heutzutage wäre dir das echt zu wenig, wenn du da einfach quasi ganz geführt durch eine Story gehst, wo du keine Entscheidung hast. Das würde in so einer Art von Spiel ja nicht mehr funktionieren. Ja,
manchmal hängst du leider in der Story drin. In der Burg, wo man nachher festgesteckt hat, musst du Klamotten kriegen, damit du als Wache fliehen kannst. Habe ich nicht hingekriegt. Ich wusste nicht, woher ich die holen soll. Bin über die Mauer gesprungen und abgehauen.
Eine Option ist.
Nice.
Glitschen.
Einfach durch je glitscht.
Oh yeah.
Yes, und Kingdom Come Deliverance hat von uns ein A bekommen. Und es ist gut.
Punkt.
Am 23. März bekommen wir den Nachfolger zu einem auch von uns sehr, sehr geliebten Spiel. Und zwar Ni no Kuni 2.
Woo! Ich weiß noch, unsere Kinolandschaft in der alten WG.
Och, das war so geil. Das war so Hammer, wie wir das gemacht haben. Ne? Wir haben in der WG immer abgehangen und irgendwann mal haben wir dann angefangen, Ni no Kuni 2 zu spielen. Und wir hatten dein Sofa-Hase bei mir im Zimmer, im Wohnzimmer. Wir hatten mein Sofa dort. Wir haben einfach alles ausgebreitet.
Und dieses Ledersofa, woher kam das nochmal?
Das hatte ich für eine kurze Zeit lang von einem Arbeitskollegen tatsächlich. Ja. Warum, weiß ich auch nicht mehr. Anscheinend fand ich das cool.
Und am Ende wollte er das nicht wieder haben.
Nee, ja, er wollte es loswerden. Da habe ich gesagt, ja komm, ich nehme es mit.
Ich glaube, dass man es danach nicht wieder haben will.
Ich glaube, ich brauchte einfach Sitzplatz, weil wir immer so viele Leute waren.
Super Bowl. Wir haben doch nach dem Super Bowl diese Landschaft gemacht.
Ja, so war das. Och, das war geil.
Wir sind keine Landschaftsgärtner geworden.
Das war wirklich eine coole Zeit und Ni no Kuni 2 ist auch ein fantastisches Spiel. Es hat so viel richtig gemacht. Es ist von Level 5 produziert, ist ein JRPG, kam auf der PS4 und dem PC raus zu der Zeit. Und wir folgen eben dem Protagonisten Evan, wie auch immer, der seinen Thron verliert und dann eben in ein neues Königreich zieht, um dort die Geschichte zu erleben und kämpft für eine bessere Welt und für eine Auflösung seiner ganzen Storyline. Und hier haben wir auch ein anderes Kampfsystem als im ersten Teil. Hier sind wir viel direkter dran, haben wirklich aktiv Attacken mit unseren, ich glaube, wie viele Hauptcharaktere waren es? 3, 4? Irgendwie so?
Sechs insgesamt.
Sechs, glaube ich auch.
Doch, so viele?
Nachher noch neue dazuholen und wechseln.
Oh, stimmt. Ne? Und diese Minions, die im ersten Teil in der Hauptrolle waren quasi im Kämpfen, sind jetzt so ein bisschen daneben und machen ihre Attacken und so weiter. Du kannst die auch ein bisschen steuern, die haben bestimmte Fähigkeiten.
Die waren so cool, die hatten verschiedene Elemente auch gehabt.
Verschiedene Elemente, genau, je nachdem, was du zusammengeschustert hast, haben die verschiedene Attacken gemacht. Ne? Entweder eine Kanone gebildet, dir einen Heal verpasst oder was auch immer. War richtig geil, das System.
Die waren auch immer angelehnt an irgendwelche Figuren. Da gab es welche, die hatten so einen Wortwitz mit Gandalf gehabt. Da gab es auch noch Darth Vader und so weiter. Richtig, richtig cool gemacht. Die wolltest du dann alle freischalten, weil die verschiedene Fähigkeiten hatten. Die konnten nachher Kanonen beschwören und so weiter. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Auch nachher dieses Siege-System. Du hast ja nachher diese Kämpfe gehabt, diese Overworld-Kämpfe, die Taktikkämpfe, die waren auch geil.
Ja, das war schon alles sehr, sehr gut. Es ist ansonsten relativ klassisch.
Fällt mir gerade ein. Das Städtebuilding war auch richtig geil.
Absolut.
Wo du die Charaktere nachher in die verschiedenen Gebäude setzen musstest. Ja. Boah, mit den Nebenmissionen hast du neu freigeschaltet.
Mhm. Genau, ich lieb sowas ja sowieso.
Ne? Aber du hast dir quasi das, was wir uns bei vielen Sachen gewünscht haben, sei es wie bei Suikoden und der Spiritual Successor von Suikoden, wie heißt der nochmal?
Ayuden Chronicles.
Ayuden Chronicles, genau. Da haben wir uns das auch erhofft.
Ja.
Aber hier ist es tatsächlich so, dass wir uns das eigene Königreich dann dementsprechend bauen. Ne? Weil der Evan ein König ist. Dann bauen wir ein Königreich, um die Rattenkönige zu vernichten.
Ja.
Und das Spiel war so wunderschön. Wir hatten kampfsystemtechnisch auch unter anderem Waffen drin. Jeder Charakter konnte quasi drei Waffen ausrüsten, zwischen denen man switchen konnte. Jede Waffe hat eine andere Fähigkeit gehabt. Ne? Dann konnte man die Leiste füllen, dann die Fähigkeit einsetzen. Und was ich so gut fand, die ganzen kleinen Systeme drumherum haben alles perfekt gemacht. Aber die Updates, die danach rausgekommen sind, am Anfang war das Spiel so lala, danach sind die Updates rausgekommen schon wieder und dann Schwierigkeitsstufe mit eingefügt, da paar Systeme geändert und alles. Und danach wurde das Spiel so gut, meiner Meinung nach, besonders mit dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Du hast so eine gute Adaption, vorher hatten die das nicht. Die hatten, glaube ich, nur normal und leicht, wenn überhaupt. Na, kann auch sein, dass es nur normal war. Und dann haben die extrem mit eingeführt oder schwer oder wie das auch immer hieß. Der war übel schwer. Du musstest Bossfights teilweise 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal versuchen, bis du es geschafft hast. Aber es war nie so, dass du das Gefühl hattest, das ist einfach nur übertrieben schwer gemacht worden mit einem übertriebenen Health Pool oder dass du gewone-hitted wirst, sondern es war trotzdem fair. Du wusstest deine Fehler, du wusstest, woran du gescheitert bist.
Okay.
Und das in der Form habe ich schon so oft bei RPGs besonders vermisst, einfach nur. Ne?
Ja, aber das ist ja deine eigene Perversion.
Ja, das ist absolut richtig. Und deswegen lege ich da auch so einen krassen Wert drauf, dass es super gut gebalanced ist und rewarding einfach allen fühlt. Ja. Ne?
Ich mochte auch die
ganze Masochismus muss rewarding sein.
Selbsthass auf höchstem Niveau.
Ich mochte so sehr das ganze Worldbuilding. Ne? Wenn du irgendwie in eine Welt gehst, dann ist alles drumherum so aufgebaut. Du bist in der Katzenwelt, okay, dann bist du halt hier in dem Mausoleum und du bist in der Katzalisation. Ja. Weißt du, sowas? Und es ist so. Oh, das ist einfach so sweet und so schön gemacht alles. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt für mich aber zwei Punkte, die ich schon doof finde. Nummer eins ist, dass die Story nicht so emotional und stark aufgebaut ist wie im ersten Teil.
Ja, das war was ganz anderes.
Ich finde, die war schön, aber sie plätscherte so vor sich hin und Reveal war okay, war alles in Ordnung, aber hatte nicht den Impact wie der erste Teil.
Es war der erste Teil war noch mehr Ghibli-esker, wegen diesem Kindlichen, das dabei war.
Exakt, und da kommen wir direkt zum zweiten Punkt, den ich habe im Vergleich zum ersten Teil. Ghibli war natürlich im ersten Teil beteiligt, auch im zweiten Teil. Allerdings haben sie für den zweiten Teil nicht mehr diese Cutscenes gemacht, die aussehen wie Ghibli-Filme.
Ja.
Gab es gar nicht. Das hat mich geärgert. Stark geärgert, weil das ist gerade das, was für mich so besonders war, ne? Dass Ghibli endlich in dieses Gaming-Ding reingegangen ist und dort wirklich aktiv Cutscenes gemacht hat, die aussehen wie die Filme. Skologen haben sie bei Jade Cocoon auch schon gemacht übrigens, nicht, dass wir das vergessen, das war nicht das erste Mal, aber
das hat dann Charme eingebüßt.
Total, das war für mich wirklich ein Wermutstropfen, den ich sehr, sehr schwer schlucken musste.
Absolut verständlich auch. Ein weiterer Punkt, den ich schade finde, es ist so eine schöne Welt und mit so vielen Völkern und Rassen und alles Mögliche. Und von den Hauptcharakteren haben wir lediglich Menschen, außer der Hauptcharakter Evan.
Ja.
Der das ist quasi ein Mensch mit Katzenschwanz und Katzenohren.
Ja.
Na, ich weiß nicht, wie die Rasse genau heißt da in dem Game, aber die unterscheiden sich kaum. Dann haben wir zwei Charaktere, die einfach Mutter und Vater sind. Vater und Tochter. So.
Mutter, genau,
ich bin sowas. Langsam ein bisschen verwirrt. Vater und Tochter sind und die sind halt vom Aspekt in dem Sinne gleich. Die kommen aus dem gleichen Volk, haben ähnliche Kleidung an. Und das finde ich ein bisschen schade in so einer Welt, dass man die Hauptcharaktere, die Protagonisten so schlicht und stumpf hält, obwohl man die Möglichkeiten hat.
Was ich auch noch mochte, war, es gab ein starkes Endgame, fand ich. Also man konnte sehr, sehr viel drumherum machen, bis man dann zum Endgame gekommen ist. Wie gesagt, Basenbau, du konntest da sehr viel Zeit investieren, du musstest sogar aktiv irgendwie Dinge aufbauen, die dann Zeit benötigt haben, die du dann erst später wieder aufgelöst hast, du hast Geld bekommen und so weiter und so fort. Es gab viele Nebenquests, viele Bosse, Superbosse.
Ich fand das ein bisschen mit der Overworld, auch mit diesem Chibi-Look, hat mich an World of Final Fantasy erinnert.
Ja.
Auch mit den großen Bossen, die dann nachher da waren für die Nebenmission. Ne?
Ja. Mhm. Ach, das war schon echt toll, muss man einfach sagen. Ne?
Krieg wieder Bock drauf.
Ich auch, tatsächlich.
Ja, ein dritter Teil wäre wirklich mal, ne? Das ist jetzt 2018. Das ist schon eine gute Zeit her. So
wäre angebracht jetzt in den nächsten 2 Jahren. Ne?
Absolut, hoffen wir mal drauf.
Level 5, los geht's.
Genau. Und aufgrund all dieser Sachen hat Ni No Kuni 2 von uns eine A-Bewertung bekommen. Wir gehen weiter zum letzten Spiel für den heutigen Tag. Und das ist das Reboot einer Reihe.
Kann man das Reboot nennen?
Ja, würde ich schon sagen.
Ich glaube nämlich nicht, es ist ja effektiv Story weitergehend.
Das stimmt. Das
ist ja kein Reboot. Ne?
Das stimmt.
Das ist ein
Nur der Name wurde rebootet. Ja. Nee, Ende der Geschichte.
Ich finde, sie haben die ganze Storyline, das ganze Spiel rebootet, in eine neue Zeit gebracht, aber eine neue Geschichte dazu oder weitergeführt. Worüber wir reden? Am 20. April kam God of War raus.
Kratos is back.
Rache.
Kratos will neue Götters töten.
Ja.
Erstmal will er in Ruhe gelassen werden.
Götters.
Götterspeise. Kratos hat gemacht Götterspeise.
Kommt zu
Kratos
Tisch.
Kratos will neue Götters töten. Dafür benutzt er alles, was er in die Finger kriegt. Baums, Axt, Speers.
Sein Sohn.
Sein Sohn.
Wände.
Seine Hand.
Ich finde
seinen Kopf.
Hands, Johnny, Hands.
Also
danke.
Hands. Ein unglaublich geiles Spiel, was die hier aus God of War gemacht haben. Ne? Also viel cineastischer als noch die alten Teile, und die waren schon geil. Viel mehr RPG-Elemente eingebaut. Ne? Das ist viel, viel epischer gemacht. Die haben, wie soll man sagen, also wirklich in die Moderne gebracht. Ne? Das
ja.
Ist aber vorher bei God of War hattest, wo du mit deinen Chaos-Klingen da durchgemetzelt bist. Hier hattest das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so dieses krasse Hack-and-Slay-mäßige, wie du das in den alten Teilen hast, sondern ein bisschen mehr in Richtung RPG-mäßig. Ne?
Ja.
Also, und die Gegner, die Welt, das war alles so unglaublich geil. Eine Open World auch, relativ open, trotzdem noch sehr linear und geführt, aber trotzdem auch eine Open World, mega cool gemacht. Die Geschichte mit seinem Sohn, die Geschichte mit den Göttern drumherum, ein paar Schnittstellen auch zu den alten Teilen. Mega geiles Spiel gewesen. Ich habe es bis 100% Platin durchgespielt und würde sofort wieder tun.
Ich habe reingeschaut, da hat Hases, glaube ich, in der WG gezockt, wenn ich mich nicht täusche. Da wart ihr schon weiter gewesen. Da wart ihr, glaube ich, in der zweiten oder dritten Welt gewesen, wo ich erstmal dachte, Alter, was hat das mit God of War zu tun?
Mhm.
Aber dann diese ganzen Szenen, wo du auf Jormungandr, auf diese Schlange triffst, so heißt er ja, glaube ich.
Mhm. Wenn du das sagst.
Wo er aus dem Wasser rauskommt und du einfach nur denkst, Alter,
Liquid jetzt Snack.
Kommen diese großen Götter.
Liquid Snack.
Stark. Jetzt kommen diese ganzen Götter auch aus der nordischen Mythologie dazu. Und das Erste, was du versuchst, ist, deine Axt in Richtung von dieser Schlange zu werfen, um zu gucken, ob man ihn trifft.
Gut, dass du sagst, Axt, diese Mechanik, dass du diese Axt schmeißt und sie zu dir kommt. Holy fuck.
Richtig gut.
Wie geil ist das bitte?
Und wie wuchtig auch immer, ne? Dieser Treffer,
ja.
Dieses Stop-Motion, was da ja dazu kommt, heißt das nicht? Nee, Motion kennst? Nee, wie heißt das?
Wovon redest du?
Stop-Motion, ja.
Nee, wenn du schlägst, dann gibt es ja immer so einen kurzen Stopp. Das ist dieses, was du als wuchtig empfindest. Boah, ich habe vergessen, wie der Begriff.
Trefferfeedback,
meinst du? Ja, das Trefferfeedback.
Meinst du so Animation Canceling, sowas?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, da gibt es einen Begriff für. Sakurai hat da mal drüber gesprochen in Bezug auf Smash Bros. Zumindest ist das geil, weil bei dem Treffer und auch wenn die Axt zurückkommt, hast du diesen Effekt, dieses Wuchtige.
Yeah.
Du weißt wirklich, was dahinter steckt. Axt war geil. Ich fand später, wo du dann deine Schwerter bekommen hast, dass die nicht so wuchtig waren, weil die eher auf Speed ausgelegt waren.
Mhm.
So mein Gefühl. Ich fand die Axt immer geiler.
Mhm.
Spielsystem hatte eine neue Spieltiefe gehabt mit diesem ganzen System, mit den Fähigkeiten, die du ja auch skillen konntest.
Ja.
In Bezug auf die Hard-Mode-Bosse, sage ich mal, diese Challenges, die du hattest, die Harpien waren es hier, glaube ich, ne?
Valkyren.
Genau. Ja, die waren es. Mega geil. Die ganze Mythologie auch mit den Gegnern. Die Gegner waren nicht wirklich abwechslungsreich, das hat mich ein bisschen gestört. Die waren sehr häufig sehr
ähnlich. Ja, ja.
Ja, wenn du über die verschiedenen Welten hinweg guckst, dann ja.
Genau.
Aber ansonsten durch und durch ein geiles Spiel mit geilen Missionen, geilen Rätseln, die du hattest, auch mit der Axt, mit den ganzen Fähigkeiten, die du hattest, schön dargestellt.
Ja. viel mehr RPG-Elemente natürlich eingefügt hier, was es vorher so gar nicht gab bei God of War. Und das zum Beispiel im Vergleich zu Assassin's Creed fand ich eine gute Implementierung der RPG-Elemente, weil die nicht over the top waren, nicht zu viel einfach reingeschmissen wurde, sondern viel mehr auf das Balancing geachtet wurde. Und das ist eine absolut perfekte Adaption dafür. Besser geht's nicht. Alles richtig gemacht.
Was die hier viel besser gemacht haben als bei Assassin's Creed zum Beispiel, ist auch, du hast nicht neue Waffen gesammelt, sondern du hast Items für deine Waffen gesammelt, um die zu verbessern.
Ja. Und die haben sich verändert vom Aussehen. Das war so geil.
Ja, genau. Das fand ich, viel cooler, als dass du jedes Mal wieder diese neue Waffe mit neuen Stats bekommst und gefühlt diese Waffen gar nichts mehr wert sind. Diese Wertigkeit dieser Waffe, diese Axt, die ist geblieben.
Ja.
Neuer Griff, neue Verzierungen waren da, so schön.
Und das fand ich mega cool, das hat die richtig gut gemacht.
Ja, und hier kommt vieles zusammen. Ihr redet jetzt sehr, sehr viel über das Gameplay. Ich fange mal an mit der Story. Und zwar, das war natürlich auch das Geile, dass du einen Charakter bekommst, der sehr eindimensional war. In God of War 1 bis 3, er war einfach nur Kratos, der Gott des Krieges, der Rache und alles will und einfach nur wütend ist. Und jetzt hast du einen Kratos, wo du sehr viel näher dran bist an seiner Geschichte. Er ist ruhiger geworden, er will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben, er möchte seinem Sohn ein guter Vater sein, weiß natürlich nicht, wie das funktioniert, weil er selbst nie irgendwas in der Richtung gelernt hat. Und jetzt geht es einfach alles sehr in diese persönliche Story. Und das war so stark, weil du diesen krassen Unterschied zwischen diesen zwei Charakteren hattest. Du siehst jetzt einen Typen, wo du denkst, what the fuck, das ist doch nicht Kratos so erstmal, ne?
Und der Bart.
Ja, und einfach auch, wir haben auch schon über God of War geredet und auch, glaube ich, über exakt diese Situation, wo du in deiner Hütte stehst und dann kommt Baldur, heißt er, glaube ich, ne? Ja. Wo er ganz am Anfang, er kommt zu dir und möchte dich herausfordern. Er sagt, komm raus, ich möchte dich platt machen, was auch immer. Ich weiß, wer du bist, so ungefähr. Und Kratos sagt, hey, chill, ich möchte nicht, lass mich in Ruhe, alles gut, ich gehe jetzt wieder in die Hütte. Bis Baldur ihm in die Fresse haut, also Kratos. Und du denkst dir, fuck. Das ist dein
Moment.
Tod. Das ist dein Tod.
This moment.
Du kannst nicht den Gott des Krieges einfach in die Fresse hauen. Und danach entfaltet sich natürlich ein Kampf, Alter, der
brutal.
Heftige Scheiße.
Der wurde nachher Berge genommen und aufeinander geschmissen.
Ja, ey, das
zwischen irgendwelchen Spalten.
Junge, was ich damit nur sagen will, ist, dass dieses Spiel sowohl gameplay-technisch als auch storytechnisch zusammenfindet und dir ein super geiles Erlebnis bietet. Also das Spiel, finde ich, muss man gespielt haben.
Auf jeden Fall.
Ne?
Denke ich auch. Und aufgearbeitet mit der Story natürlich, die weiterführend ist. Es revealed sich alles. Im ersten Game merkt man noch, okay, wir sind zwar in der nordischen Mythologie, haben aber lediglich Freya und Baldur kennengelernt. Sonst kaum einen anderen, ein paar Side-Characters natürlich auch, ne, die mit der nordischen Mythologie verbunden sind. Aber wo sind die wichtigen Leute? Wo sind die Thors und Odins und alles Mögliche? Zum Ende des Spiels haben wir dann ja einen Teaser bekommen, dass dann Dude zur Hütte von Kratos kommt und seinem Sohn und einen fetten Hammer in der Hand hält.
Ja.
Na,
und alles ein bisschen elektrisiert ist.
Klingt falsch, ist aber so.
Thor.
Und dann haben wir spätestens dann gemerkt, okay, die Geschichte ist noch nicht vorbei.
Ja.
Jetzt geht es erst richtig los quasi.
Das war das Ding, was mich auch ein bisschen geärgert hat während des Spielens, dass du ja wirklich gar nicht alle Welten bereist, die dieses Spiel zu bieten hat. Du hast ja diesen Weltenstein, Weltenkreis, was auch immer, und dann siehst du ja, welche Welten es gibt.
Absolut.
Aber davon bereist du nur, ich weiß nicht, 4, 5 oder sowas in dem Teil und gar nicht mal alle. Und natürlich ist das ein Foreshadowing quasi auf den zweiten Teil, der nochmal einen drauflegt, nochmal geiler ist, kommen wir dann irgendwann mal zu. Aber das hat mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen geärgert, muss ich sagen.
Hundertprozentig. Aber ist ein guter Teaser. Ist wie ein Staffelende, welcher komplett offen ist.
Absolut. Dazu einfach mal nebenbei gedroppt, falls ihr es mitbekommen habt, bei der, war das eine State of Play vor kurzem? Ich glaube, da wurde God of War 1 bis 3 Remake angekündigt.
Ja.
Ich habe es zuerst gesehen, dachte, Remaster? Irgendwie habe ich es nicht so wirklich aufgenommen und dachte, ja, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Aber Remake?
So, in dieser Qualität?
Genau, in der Qualität.
Das ist geil.
Das könnte krass geil werden.
Also es soll komplett neu aufgesetzt werden, die Grafik, die Engine, alles nochmal neu und
das
Remake aus
heftig.
Den ersten drei Teilen.
Das wäre absolut crazy.
Das wäre sehr interessant, mal gucken. Ich finde es immer, Remake ist super geil, ich liebe es und alles, ne? Aber Final Fantasy VII Remake hat mir alles versaut, weil die haben die Story so verändert, dass es, also nicht verändert, die haben sie ja quasi gleich geblieben, trotzdem so spannend gemacht, dass du nicht weißt, was passiert. Hm. Und deswegen ist diese Remake-Geschichte für mich so ein bisschen, okay, wenn die Story aber gleich ist
ja.
und keine Spannung reinbringt, ist es dann
ja, schwierig,
ne? zu langweilig in dem Sinne.
Vielleicht kriegen die es hin, einen Kratos zu zeichnen, der zwar wütend und alles ist und so, wie wir ihn kennen, aber schon so ein bisschen seine menschlichen Emotionszüge hat, wie er jetzt im neuen Teil ist.
Weißt aber du, ich weiß nicht, ob das passen würde. Weil
ja, das ist schwierig.
Er ist ja, Frage, er ist ja der geworden, der ist wegen seinem Sohn. Das macht er ja alles wegen seinem Sohn mit.
Ja.
Und in den ersten drei Teilen, da hat er einfach seine Family verloren und das wird keinen Sinn machen, wenn er dann so menschlich bleibt.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine also ja auch nicht, dass er immer so sein soll, sondern dass man ihn vielleicht ein bisschen zeichnet in der Richtung mit irgendwelchen Situationen, die wir so nicht gesehen haben in den Originalteilen. Wisst ihr, was ich meine?
Oder ja, noch wütender.
Oder noch, bitte, so noch mehr Blut.
Beim zweiten Teil macht er einen Abstecher nach Ägypten auf einmal. So.
Kurz nach links gedriftet.
Killt da immer Anubis und so.
Das ist ja,
Backpfeife geht wieder raus.
Das war ja eine lange Zeit eine Theorie gewesen, als God of War Ragnarok zu Ende war, hat man ja so ein bisschen Zeichnungen und so weiter gesehen, dass es in Richtung Ägypten gehen soll.
Wir wissen noch nicht, in welche Richtung es geht. Da gibt es anscheinend irgendwelche Sachen, die aus Ragnarok gezogen wurden, vor kurzem erst, dass es tatsächlich noch mehr Infos gibt, die in diese ägyptische Richtung gehen. Ne, ist jetzt alles ein bisschen Spekulation, sehr habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Wir wollen auch nicht zu weit in irgendwelche Sachen gehen.
Nicht spoilern,
ne? Aber ja, ich finde, das Spiel hat nichts anderes verdient, außer ein S.
Auf jeden Fall verdient.
Bei mir sieht das auch so aus, ja.
Das ist sehr gut. Und damit, Freunde, haben wir die heutigen Spiele für diese Folge einmal durchgesprochen. Puh, das war eine Menge gerade, oder?
Banger-Titel.
Das war schon crazy.
Bing, bang, 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 bang.
Gut, ja, sehr wenige Titel, ne, für das erste halbe Jahr 2018, aber impactful.
Total. Also
richtig,
das waren
jetzt ordentlich drauf, sehr, sehr geil. Viele Spiele, die wir geliebt haben ohne Ende. Und die auch immer noch sehr, sehr gut zu spielen sind tatsächlich.
100%. Gute Dinger dabei, haben uns lange begleitet, haben uns Spaß gegeben. Hoffentlich euch auch. Ihr dürft es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Games euch denn so begeistert haben in dem Jahr. Oder was ihr von den besprochenen Spielen hier jetzt gehalten habt. Ich würde sagen, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken. Wir freuen uns über jeden Like, jeden Listen, jeden Kommentar, alles dies, alles das. Folgt uns auf sämtlichen Plattformen, die auch nur irgendwie existieren. Uns gibt es überall. Kommt super gerne in unseren Discord. Da können wir auch super gerne mal ein paar Runden miteinander zocken. Schreibt rein, was auch immer geht. Wir sind am Start.
Yes.
Wenn ihr uns super cool findet und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über Steady tun. Dauert für einen kleinen Obolusken im Monat, hilft uns das einfach, diesen Podcast am Leben zu erhalten und ihn auch weiterhin im Alltag zu integrieren. Abgesehen davon, vielen lieben Dank für alle, die es jetzt schon tun. Das ist uns wirklich, wirklich
ein Herzensprojekt.
Voll. Und durch euch ist das einfach so geil. Und wir konnten uns diese neue Technik nur durch euch leisten. Vielen Dank dafür nochmal. Sehr viele, vielen Dankes. Ich würde sagen, Freunde, vielen Dank an euch.
Ebenso.
Danke an euch.
Rechnung kommt.
Und bis zum nächsten Mal.
Und bis zum nächsten
Mal. Ciao.
Tschüssi. Ciao.